Armena Watch, der Talk.
Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen und über Israel, über Juden in Deutschland, über Antisemitismus und alles Mögliche sprechen. Vorher würde ich dich gerne kurz vorstellen. Die meisten Menschen kennen dich ja als Experten für internationale Beziehungen, israelische und deutsch-jüdische Geschichte und so weiter. Aber wenige kennen tatsächlich deinen Hintergrund und ich finde das wichtig, um dich auch in Beziehung zu setzen zu dem, was du immer an Mitteilungen an die Öffentlichkeit gibst. Also deine Eltern sind mit ihren Eltern 1939 als Flüchtlinge nach Palästina ausgewandert und haben sich dort in Tel Aviv kennengelernt. 1947 wurdest du geboren als Palästinenser, weil der Staat war ja noch gar nicht gegründet.
Ich bin britisch-Palästinenser.
Genau. Und 1954, darüber sprechen wir nachher noch, bist du mit deinen Eltern zurückgekehrt nach Berlin und nach West-Berlin und hast hier 1966 dein Studium an der FU begonnen. Aber 1967 bist du nach Israel gegangen und hast dort Wehrdienst geleistet bis 1970, unter anderem im Sechstagekrieg.
Danach, also gewonnen haben die Israelis ohne mich, und ich zählte zu den ersten Besatzern.
Ich dachte, gerade deswegen haben sie gewonnen.
Nein, nicht unbedingt. Nein. Ich glaube, das wäre dann nicht besonders erfolgreich gewesen.
Okay, gut. Also dann bist du allerdings trotzdem noch bis 1970 in der Armee geblieben, hast aber zwischendurch 68 dein israelisches Abitur gemacht und bist dann nach Berlin zurückgekehrt, hast hier Geschichte, Politikwissenschaft und Volkswirtschaft an der Freien Universität und an der Universität in Tel Aviv und an der Columbia University in New York City studiert. 1975 bist du schon promoviert, also nicht erst so Zwischenstadien, sondern gleich promoviert in Geschichte an der FU Berlin. Und dann 80 hast du an der Universität Saarland dich habilitiert, einmal in Politikwissenschaft an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und zum zweiten Mal in Zeitgeschichte an der Philosophischen Fakultät. Dann hast du 1980 begonnen, in die Hochschule der Bundeswehr zu gehen, um dort als Lehrstuhl, wie nennt sich das?
Vertreter,
genau, deinen Anfang zu nehmen und bist dann aber seit 81 bis zur Pensionierung 2012 in München an der Hochschule der Bundeswehr als Professor tätig gewesen. Sagt man denn pensionieren oder sagt man emeritieren?
Das hat sich verändert. Früher war es emeritieren. Aha. Und nachdem die Professorengehälter dramatisch gekürzt worden sind, ist es eine Pensionierung.
Ja, ich hoffe, das hat Vorteile.
Nein, es hat Nachteile. Okay. Man kann es ertragen.
Das einzig Wichtige, was noch erwähnt werden sollte, ist, dass du 1991 eine Forschungsstelle für deutsch-jüdische Zeitgeschichte gegründet hast, die eben immer noch sehr wichtig ist. Du bist außerdem in vielen Ehrenämtern tätig und ich wollte noch dein soziales Engagement hervorheben, weil das eben viele nicht wissen. Hier in Berlin hast du geerbt von deinem Großvater, der ein Kinopionier war. Der hieß Karl Wolfson und er war auch Verleger. Die Gartenstadt Atlantik, das ist ein Gebäudekomplex im Wedding im Stadtteil Gesundbrunn. Und das hast du 2001 bis 2005 komplett saniert und zwar mit eigenen Mitteln. Also es war keine Anschaffung, um daraus Geld zu ziehen, sondern du hast sie reingesteckt.
Meine Familie.
Also. Deine Familie, ja. Genau. Und deine Mutter und du, ihr habt 2001 auch eine Stiftung gegründet dort. Lichtburg hieß das Kino vorher. Dann wurde das die Lichtburg Stiftung und die fördert eben Projekte. Die Gartenstadt Atlantik ist eine denkmalgeschützte Wohnanlage und hat auch mehrere Preise gewonnen. Und sie ist eine deutsch-jüdisch-islamisch-interkulturelle Kultureinrichtung. Und das wird im Lichtburg Forum, also das, was eben mal das Kino war, heute praktiziert?
Das gibt es nicht mehr. Und das hat zwar den Krieg weitgehend überstanden, aber nicht die Abrissbirne des damals Westberliner Senates. Und da ist jetzt ein nicht besonders schönes, großes Wohnhaus entstanden. Nicht im Rahmen der Gartenstadt Atlantik. Wir haben das Kino nicht zurückerstattet bekommen. Das ist ein Teil der Nicht-Wiedergutmachung im materiellen, auch ideellen Sinne. Und wir haben Lernwerkstätten, verschiedene Lernwerkstätten. Und eine ist im Lichtburg Forum, der Name natürlich in Erinnerung an dieses Großkino. Es war eines der größten Kinos damals in ganz Europa. Und da ist heute eine Musiklernwerkstatt namens Klingendes Museum. Und wir haben noch 7 andere Lernwerkstätten für Physik, Literatur, Theater, Kochen und so weiter.
Und für Kinder, Erwachsene und Senioren. Also das ist ein schönes, rundes Programm, weil da auch die Generationen sich treffen. Nicht nur die religiösen Gruppen, sondern eben auch die...
Genau.
Genau. Und zu der Rückerstattung hattest du erwähnt, dass es da auch Probleme gab und dass einer der Gründe war, warum ihr nach Berlin zurückgekommen seid.
Ja, also sozusagen abgeleitet, mein Großvater Karl Wolfson, der ein ungeheuer vermögender Mann wohl gewesen sein muss, jedenfalls geht das aus den Dokumenten hervor, die ich gut kenne, hat eigentlich nur einen Mini-Bruchteil seines damaligen Vermögens erstattet bekommen. Aber das betrifft nicht nur, in Anführungszeichen, die Familie Wolfson, sondern viele jüdische Familien. In der DDR war das klar und ideologisch sogar stimmig, wenngleich es alles andere als ethisch war. Walter Ulbricht hat das mal auf den Punkt gebracht, wir sind Sozialisten und haben was gegen Kapitalisten, egal ob es Juden oder Nichtjuden sind, also erstatten wir Kapitalisten nichts. Das ist natürlich ein dramatischer Bruch der klassisch europäischen Tradition, dass Privateigentum geschützt ist. Aber okay, obwohl es Wahnsinn, so hatte es Methode in Bezug auf die DDR. Und in der Bundesrepublik, das wird oft vergessen, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen die braune Justiz war, denn in der Justiz gab es noch mehr persönliche Kontinuitäten in Westdeutschland und Westberlin als in vielen anderen Bereichen. Andere Juristen und Richter gab es nicht, aber das führte natürlich zu solch skandalösen Ergebnissen, dass viele, die arisiert, wie man das nannte, also beraubt worden sind, ihr Eigentum, ihr Vermögen nicht mehr zurückbekamen. Aber es gab noch einen zweiten Grund, der weltpolitisch und welthistorisch sehr interessant ist. Auch die Amerikaner haben die damalige Bundesrepublik bestärkt, keine Wiedergutmachung zu leisten und auch keine Rückgabe. Das waren ja volkswirtschaftlich enorme Belastungen, mal auf der deutschen Seite betrachtend. Und ab 1950 bis 1953 tobte in Korea der Koreakrieg. Da haben bereits im Juni 50 die USA ihre Soldaten aus Zentraleuropa, sprich der Bundesrepublik, abgezogen. Es entstand ein militärisches Vakuum unmittelbar an der Grenze zum Eisernen Vorhang. Da fiel der Beschluss, die Bundesrepublik zu bewaffnen oder, wie man damals sagte, wieder zu bewaffnen. Und dann war die Alternative, schien die Alternative, volkswirtschaftlich betrachtet, kann die Bundesrepublik beides, Wiedergutmachung plus Wiederbewaffnung? Die Antwort aller Experten, auch der USA, sagte nein. Was ist die Priorität? Das hat der damalige US-Außenminister klipp und klar gesagt. Wiederbewaffnung. Ben-Gurion und Abba Eban gingen im März 1951 zu Atchison und beklagten sich, dass das Zitat Volk der Täter einen höheren Lebensstandard habe als das Volk der Opfer, woraufhin Atchison ganz nüchtern antwortete, yes, that's a matter of priorities. Ja, das ist eine Frage der Prioritäten. Diese beiden Faktoren, braune Justiz und eben diese Prioritäten weltpolitisch, militärpolitischer Art, führten dazu, dass eben diese ungeheuren Defizite in der Rückerstattung vorhanden sind und waren von Anfang an.
Ja, wir haben heute immer noch Probleme mit Bildern, Raubkunst.
Ja, nicht nur Bilder, das ist eine Reduzierung, die ich auch von jüdischer Seite her nicht verstehen kann. Da hatten also die damals Enteigneten und die Nachfahren der jüdischen Kunstbesitzer eine gute Lobby, aber beispielsweise Immobilienbesitzer wie mein Großvater und viele andere eben auch oder Familien, die wertvolles Geschirr hatten oder wertvolle Musikinstrumente, die gucken noch bis heute in den Mond. Also die Reduzierung auf Raubkunst ist völlig unzulässig eigentlich. Ich halte es für legitim, darüber zu reden, aber also wenn wir das prinzipiell durchziehen wollen, dann kann nicht nur von Raubkunst gesprochen werden, sondern von anderen Dingen. Aber du hast mich nach der Familie gefragt, also auf diese Hindernisse stieß mein Großvater. Er war schon vorher herzkrank und wurde aufgrund der verheerenden juristischen Verhaltensweisen in West-Berlin und Westdeutschland noch kränker und bat meinen Vater, ihn zu unterstützen. So kamen wir nach Deutschland zurück. Also sozusagen der Notwendigkeit gehorchend. Ich gebe zu, ich vor allem als kleiner Knirps, siebenjährig, und auch meine Eltern haben sich sehr gut gefühlt. Es war ja damals auch gar nicht opportun für die ehemaligen Braunen, sich als ehemals Braune zu präsentieren. Und du machst ja nicht bei jedem ein psychologisches Gutachten. Und wenn die Leute nett sind, legst du sie auch nicht auf die Couch und befragst sie oder stellst keinen Lügendetektor an. Sodass wir also relativ unbelastet im Alltag hier in Berlin lebten, aber die Belastungen durch die nicht erfolgte, juristisch verhinderte Wiedergutmachung. Ich habe davon nichts mitbekommen, ich war 7 Jahre alt und lebte ganz fröhlich in den Alltag hinein. Ja, alte Nazis, ja, die habe ich vom Hörensagen gekannt. Als Historiker weiß ich inzwischen natürlich mehr. Und das war die Situation damals.
Du hattest bis 1984 beide Staatsbürgerschaften. Die israelische hast du dann aufgegeben. Warum?
Da gibt es viele Aspekte. Also ein Verwandter von mir hat wunderbar das gegenteilige Verständnis auf den Punkt gebracht, indem er sagte, wenn es eine Lehre aus der Geschichte gäbe, er ist Mediziner, ich bin Historiker und ich sage, es gibt wenig Lehren aus der Geschichte oder die wenigsten lernen aus der Geschichte. Also wenn es denn eine Lehre aus der Geschichte gäbe, dann die, man könne gar nicht genug Staatsbürgerschaften bzw. Pässe haben. Das ist die eine Seite. Sie ist aber völlig unrealistisch. Warum? Wenn es nämlich zu, sagen wir mal, Entführungen kommt im Staate A und ich habe die Staatsbürgerschaft B und ich habe 2 Staatsbürgerschaften, dann schiebt jeder Staat dem anderen den schwarzen Peter zu. Sie sehen das zum Beispiel, oder wir sehen das zum Beispiel an dem Fall Yücel, also des deutsch-türkischen Journalisten, der beide Staatsangehörigkeiten hat, als deutscher und türkischer Journalist, also staatsbürgerschaftlich jetzt gesehen, Journalist in die Türkei kam, dort verhaftet wurde von der Erdogan-Justiz. Die Bundesrepublik Deutschland konnte ihm über das Konsulat oder die Botschaft bestenfalls deutsche Schokolade und anderes zukommen lassen, aber keine faktische Hilfe. Denn für die Türkei war er Türke, ist er Türke und in der Türkei gilt bekanntlich derzeit Lex Erdogan. Und da kann also die Bundesrepublik gar nichts machen. Mit anderen Worten, da gibt es viele andere Fälle dieser Art. Und das ist jetzt die funktional-pragmatische Gegenantwort. Meine Perspektive war anders. Ich betrachte die Staatsangehörigkeit nicht nur als ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Da ich aus welchen Gründen auch immer nach meinem Militärdienst in Israel, freiwilligen Militärdienst in Israel, nach Deutschland zurückgekommen bin, aus verschiedenen Gründen, halte ich es, hielte ich es und halte ich es heute noch für ein Kasperletheater dem Staat Israel gegenüber so zu tun, als ob ich israelischer Staatsbürger bin. Das hat Israel nicht verdient. Weder Israel als reales Israel, noch gar von der politischen Ethik her. Und daher fand ich das eigentlich nicht akzeptabel. Und da ich die Pflichten als Staatsbürger auch ernst nehme, müsste ich sie auch Israel gegenüber ernst nehmen. Und nur israelisches Kasperletheater zu spielen, das fand ich unwürdig für Israel und auch für mich. Und ich habe daher damals dem israelischen Botschafter in Bonn noch einen Brief geschrieben, in dem ich ihm erklärt habe, das sei kein Protest. Und das war damals Mode, auch unter Juden. Nein, also Israel als Lebensretter, ja, aber um Gottes Willen nicht zu nahe treten, bitte schön. Heute noch schlimmer geworden. Nein, das nicht, aber ich nehme eben gerade in der historischen Perspektive, historisch-ethischen Perspektive, den jüdischen Staat als den immer vorhandenen Rettungsanker für Juden überall und immer ernst. Und da kann man nicht Kasperletheater spielen.
Interessante Deutung. Also ich hatte noch überlegt, ob es was damit zu tun hat, welche Identität man verspürt. Also ich habe mich jetzt erinnert, als wir uns als Studenten unterhalten haben, ging es auch ganz viel um Identität. Vor allen Dingen, weil in dieser Zeit die Juden in Deutschland recht wenige waren. Also es sind inzwischen mehr geworden. Aber Identität als Jude in Deutschland mit der Vergangenheit der Eltern war ein Thema.
Ist ein Thema. Aber das gilt für jeden, der verschiedene Herkunftsregionen in der Familie verbindet. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Was die Intensität betrifft, also ich halte das ohnehin für eine Erweiterung. Man guckt nicht nur mit einem Auge, sondern mit zweien. Und auch im Bild gesprochen, biologisch unmöglich, hat dann auch zwei Herzen. Die Mischverhältnisse sind dann irrelevant und subjektiv oder dann subjektiv relevant, wenn sie relevant sind. Und aber das gilt ja nicht nur in Bezug auf kollektive Identitäten, sondern für, sagen wir mal, eindimensional einheimische. Klassisch bringt das immer wieder Shakespeare auf den Punkt. Also er war zwar kein Jude, aber trotzdem genial. Und und bei Shakespeare ist die Identitätsfrage eines der zentralen Themen. Und da gibt es also nur eines von vielen Zitaten. Etwa sagt Iago in Othello, I am not what I am. Also mit anderen, ich bin nicht der ich bin. Wer bin ich? Was bin ich? Das ist ein immer wiederkehrendes Thema, vor allem in den Shakespeare-Sonetten. Aber da geht es nicht hier um kluges Zitieren von irgendwelchen großartigen literarischen Werken, sondern das ist das menschliche Urphänomen, wer bin ich eigentlich? Jeder ist eben viele zugleich und auch in unterschiedlichen Situationen. Wenn also dann das Thema der Identitäten von Individuen in einem Kollektiv zur Sprache kommt, wird immer wieder vergessen, dass auch der Einzelne, das Individuum, vielschichtig ist.
Wenn wir jetzt über Staatsbürgerschaft reden, dann würde ich auch noch gerne wissen, wie dein Verhältnis zu den politischen Parteien in Deutschland ist, vor allen Dingen zur Linken, weil darüber hast du auch einiges publiziert. Und ich glaube, das aktuelle Thema mit Linken ist ja verbunden mit dem Jüdischen, diese Causa Fabian Wolf. Also das war ja eine ziemliche Groteske.
Na gut, Fabian Wolf ist, ich möchte jetzt wegen der zunehmenden Neigung unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen, also wegen des Bürgersinnes und Unsinnes für alles und jedes zu Gericht zu gehen, nicht adjektivisch über Herrn Wolf reden. Er ist einer von vielen und eigentlich nicht bedeutend genug, um über ihn zu sprechen. Aber das Phänomen ist da. Die Frage ist, was ist links und wer ist links? Als Historiker will ich antworten. Das ist interessanter und relevanter als Herr Wolf und Herr Schmolf und wer auch immer. Oder auch Michael Wolfs Sohn.
Ja, okay.
Die Linke ist von Anfang an auch antisemitisch gewesen. Urvater der Linken ist bekanntlich ideologisch Karl Marx gewesen, stammt aus einer jüdischen Familie, ist 6-jährig getauft worden, ist bekanntlich völlig legal und auch legitim. Man muss nicht jüdisch sein und die Menschwerdung beginnt nicht mit dem Judentum, aber sie endet auch nicht mit dem Judentum. Kurzum, aber er stammt aus einer klassisch jüdischen Familie, die sich dann taufen ließ. Aber der berühmte Aufsatz von Karl Marx zur Judenfrage ist also strotzt vor Antisemitismen. Das heißt, es gibt aus welchen ideologischen Gründen auch immer, das kann man begründen, aber man kann nicht bezweifeln, dass eben die Linke, die organisierte politische Linke von Anfang an diesen antisemitischen Strang hatte. Es gab aber gleichzeitig einen nicht antisemitischen Strang, der das internationalistische am linken Gedankengut interpretierte, und das schien einem großen Teil von Juden, aber dieser große Teil von Juden in der Linken, aber insgesamt war die Judenheit in ganz Europa nicht links, sondern liberal. Linksliberal meistens, aber auch rechtsliberal, aber nicht links im Sinne von sozialistisch oder kommunistisch. Aber es gab in der sozialistischen und kommunistischen Bewegung die als 100 gesetzt eine ganze Menge Juden, weil sie der Illusion nachgingen, dass das scheinbar nationale Problem des Jüdischseins durch den Internationalismus aufgelöst würde. Pustekuchen. Und aber diese beiden Dimensionen gab es immer in der Linken und in der real existierenden Linken, beginnend also mit der Sowjetunion, muss man keine großen Geschichtskenntnisse haben, um festzustellen, dass es massive, massive antisemitische Aktionen auch in der Linken gab, bis hin zur Liquidierung. Mhm. Denn zur Gruppe der kommunistischen Veteranen zählten eine ganze Menge Juden, und in den innerkommunistischen Machtkämpfen wurden die Veteranen ausgeschaltet, und Pech, das waren eben sehr viele Juden, vor allem die dann gegen Stalin oder Stalin gegen die waren. Also das war das Ergebnis. Es wurden auch viele Nichtjuden bekanntlich in den 30er Jahren und dann nochmal in den 50er Jahren. In der DDR war es milde, aber auch alles andere als erfreulich. So, das ist die alte Linke. Und dann kommt die neue Linke, seit Mitte der 60er Jahre, 68er, auch in Frankreich. In Frankreich ironischerweise aber gar nicht so unrepräsentativ, die neue Linke angeführt von einem Juden, nämlich Daniel Cohn-Bendit, der sich inzwischen auch gewandelt hat. Das gibt es bei Linken ebenso wie bei Nicht-Linken. Aber damals war sozusagen zur neuen Linken klarer Teil die Identifizierung mit der dritten Welt, mit der entkolonialisierten Welt, und dazu zählten die Palästinenser, und die Palästinenser waren natürlich die Opfer der schlimmen, damals nannte man sie aber noch nicht postkolonialistischen Zionisten, aber der heutige Postkolonialismus entwickelt sich aus diesem Unsinn. Also war die Neue Linke von Anfang an nicht nur antizionistisch, sondern auch, wie sich leicht nachweisen lässt, antisemitisch. Daher haben sich viele der früh neuen Linken von dieser entfernt und glitten dann ins linksliberale, grün-ökologische Lager. Wie bleiben wir bei der Person Cohn-Bendit, der sich sozusagen gehäutet hat mit vielen anderen, die Antisemitismen und Antizionismen nicht mehr bereit waren zu tragen. So, und das ist also bis heute geblieben, und Fabian Wolf ist sozusagen ein Rudiment noch aus dieser DDR-Geschichte. Also einerseits ist das ja der bessere deutsche Staat gewesen, weil links, aber da dieser real existierende Sozialismus, das war so eine Panne, ähnlich wie dann also die Postnazisten gesagt haben, naja, also der Nationalsozialismus war ja eigentlich eine gute Idee, aber dann wurde diese gute Idee durch Adolf Hitler und Konsorten eben schlecht gemacht, aber war eben eigentlich doch ganz gut. Also nicht nur die Phrase von Autobahn, Vollbeschäftigung und so weiter, immer dieses alte Märchen. Also man kann immer Fassaden aufbauen. Also Frage, ist es antisemitisch oder ist es nicht? Und da ist es mir egal. Kommt es von rechts, kommt es von links, kommt es von Leuten mit Nadelstreifen oder ohne. Meine alles andere als intellektuelle Tante Judith hat immer gesagt, das oder jenes wird aufs Sterben angerechnet. Ich interessiere mich nur, führt es zum Sterben oder nicht? Leider ja.
Und die AfD, würdest du die in der Folge sehen?
Die AfD muss man in ihrer Entwicklung betrachten. Die AfD am Anfang ist nicht die AfD von heute gewesen. Also die AfD war, obwohl sie von Anfang an in die Nazi-Ecke gedrängt worden ist. Und das stimmt einfach nicht am Anfang. Und das ist eine fatale politische Dummheit gewesen, dass wir die nicht-narzisstischen, gewiss konservativen, teils auch reaktionären, aber nicht antisemitischen und nicht Neonazisten in der AfD in die Nazi-Ecke gedrängt haben. Und jetzt haben wir praktisch die Entwicklung, dass, ich muss da nicht nur Herrn Höcke nennen, also was man über die Basis der AfD hört und liest und weiß, ist ja alles andere als erfreulich. Also das ist eine Entwicklung, an der, ich sag mal, wir mitschuldig sind, indem man noch mit den Leuten nicht gesprochen hat. Also man kann nicht mit Leuten wie, also etwa Konrad Adam, der zu den Gründern der AfD gehört, ein hochverdienter konservativer Journalist, der lange, lange Zeit in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kluge Artikel geschrieben hat, oder Hans-Olaf Henkel, also verdienter Manager in Deutschland, dann war er also in der AfD und plötzlich war er also Nazi. Absurd. Also da ist viel Unsinn gemacht worden, weil dieses Etikett klebend eine Eigenentwicklung, eine Eigendynamik ausgelöst hat. Und jetzt haben wir den Schlamassel, dass sich natürlich diejenigen, die wirklich sich diesem neonazistischen Gedankengut angezogen fühlten, magnethaft sozusagen in die AfD gezogen worden sind und sich gerne ziehen ließen. Dann gibt es noch einige nicht-narzisstische Aushängeschilder, die aber aufgrund des Zulaufs zur AfD gerne auf diesen Zug aufspringen. Da muss man also bei den einzelnen Leuten hinschauen. Ich halte das für eine opportunistische Begleiterscheinung. Aber durch und durch ist natürlich die AfD, trotz pro-jüdischer und pro-zionistischer Bekenntnisse in ihrer ganzen ideologischen Struktur, alles andere als demokratienah. Und vor allem hat sie mit dem Westen in seinem Selbstverständnis gar nichts zu tun. Und eine Partei, die wie die AfD unabhängig von der jüdischen Perspektive Austritt aus der EU, Austritt aus der NATO und damit aus den westlichen Werte und abgeleitet aus den Werte dem Verteidigungssystem raus will, ist für einen überzeugten Demokraten, wie ich es bin und hoffentlich sehr viele andere auch, völlig inakzeptabel. Also ich reduziere die AfD nicht mehr auf narzisstisch, neonazistisch, antisemitisch oder nicht, sondern auf die Frage, ist die AfD eine Partei, die für die westlichen Werte eintritt? Und das ist meines Erachtens klar nein.
Ich will nochmal zurück zu Fabian Wolf, nur einen Nebensatz. Das Perfide war ja, dass er sich als Jude ausgegeben hat, um mehr Öffentlichkeit für seine Thesen, für seine kruden Thesen zu bekommen. Jetzt gibt's aber die Gegenthese, Juden, die sich als Fürsprecher oder Gegensprecher gegen Israel verdingen. Was kann man gegen solche Leute tun?
Ja, die Frage ist, ob man es will. Zunächst mal, sie werden ja instrumentalisiert und sie lassen sich gerne instrumentalisieren. Denn machen wir uns nichts vor, das ist eine Binsenweisheit, der Mainstream der deutschen und westeuropäischen Gesellschaft ist im Kern anti-israelisch. Das kann man an zig Umfragen belegen, und zwar nicht jüngsten Datums, sondern seit den frühen 80er Jahren in Deutschland und seit den späten 60er Jahren, wie gesagt, 60er Jahren in Westeuropa. Das heißt also, das ganze Gerede über Siedlungspolitik, die ja eigentlich in großem Ausmaß erst 77 beginnt, ist sozusagen das Alibi für die Kritik an Israel und am Zionismus generell. Hat also mit der Siedlungspolitik wenig zu tun. Hat auch mit Netanyahu oder eben jetzt der neuen Koalition, die auch mir alles andere als sympathisch ist, nichts zu tun. Das ist ein willkommenes Alibi. So. Und wenn es jetzt einen Juden gibt, oder eine Jüdin, um es politisch korrekt zu sagen.
Gibt's ja auch.
Ja, aber ich meine, wir müssen jetzt keine Sprachkunde betreiben. Das ist ja Chiffre, die Chiffre ist sozusagen geschlechtslos. Dann ist das natürlich ein wunderbares Alibi, indem ich sage, also auch der Jude oder die Jüdin sowieso sagt das, da bin ich ja kein Antisemit. Ich kann doch hier auch, also was weiß ich, jüdische Verbände kritisieren, die aus welchen Gründen auch immer, mal geschickt, mal weniger geschickt, für die jeweilige israelische Regierung auch argumentieren. Der Zentralrat übrigens der Juden in Deutschland, sehr differenziert inzwischen in Bezug auf die israelische Regierung, aber nicht auf den israelischen Staat als Staat in seiner staatlichen Existenz. Dann ist das also wunderbar, bin ich doch nicht kritisch, oder kann ich dann Herrn Schuster kritisieren oder den Zentralrat, indem ich als Jude, das ist doch kein Antisemitismus, und mein Freund Moishe oder mein Freund Jankel sagt auch, also bitteschön, da können wir doch nicht hier über Antisemitismus streiten. Ja, wunderbar, nur eine Sache ist eben klar, da muss man eben die historische Funktion des Staates Israel betrachten und nicht die Koalition im jeweiligen So sein, im jeweiligen Jetzt. Das So sein ist Israel als Rettungsanker. Und tut mir leid, der Antisemitismus ist vorhanden. Er ist wieder militanter. Er ist nicht nur von rechts. Wir haben über den linken Antisemitismus gesprochen. Es gibt den neuen und alten rechtsextremistischen Antisemitismus. Es gibt den militanten Islam, der aber nicht nur wegen des Nahostkonfliktes gegen Juden und Israel ist, sondern, und das ignorieren die meisten oder wissen es nicht und dies wissen wollen es nicht sagen, der Islam ist bereits in seiner Frühphase, sowohl im Koran als auch im Hadith, also in der mündlichen Tradition, deutlich antijüdisch. Das kann man historisch verstehen, ebenso wie das frühe Christentum, auch das spätere, sich polemisch abgrenzte vom Judentum, um seine Raison d'être zu beweisen. Es gefällt einem nicht, aber das ist der historische Prozess. Der Ablösungsprozess ist polemisch gewesen, Christentum vom Judentum und Islam vom Judentum und Christentum. Daraus folgt, der Islam, Anführungszeichen, musste, um sich als neue Religion zu etablieren, auch antijüdisch sein, auch antichristlich sein. Wer das bestreitet, redet Unsinn. So, und das zusammen mit dem Nahostkonflikt bringt eben diese explosive Mischung des sehr gefährlichen antijüdischen Islam. Nicht alle Muslime sind antijüdisch und anti-israelisch, aber das ist eine Gefahr für uns. Zu unterscheiden sind diese liquidatorischen Antisemitismen wie immer von dem diskriminatorischen Antisemitismus. Also wenn jemand mir, dir sagt, also weißt du was, also du bist eigentlich ganz nett, aber du kannst nicht nett sein, weil du eine Jiddin bist, oder zu mir sagst, bist ein ganz netter Typ, vielleicht, aber weil du ein Jid bist, kann ich dich nicht verknusen. Das ist nicht sympathisch, aber das ist nicht lebensgefährlich. Das ist das, was wir Jiddisch immer genannt haben, der gute alte Risches, also der Anführungszeichen gute alte diskriminatorische Antisemitismus und nicht der liquidatorische. Beide sind sehr unerfreulich, aber wenn ich zu wählen habe, dann bitte schön den guten alten Risches.
Ja, naja, das Problem sind halt diese Leute, die aus welchen Gründen auch immer sich mit diesen gemein machen, die den Staat Israel kritisieren, und nicht nur den Staat, sondern tatsächlich das Ganze drumherum, also die Selbstverteidigung, die palästinensische, die Behandlung der Palästinenser und solche Dinge. Da gibt es halt nicht nur, was du gesagt hast, diese Unterstützung für Antisemiten, sondern tatsächlich geht das ja noch weiter. Die Juden, wie ich sage jetzt mal Namen vorsichtig, jemand wie Meron Mendel hat ja eine Funktion. Und wenn er Dinge sagt in Funktion, dann gilt er als Experte, aber seine, und er ist außerdem auch noch Israeli. Von daher sind seine Worte oft auch für Geldfragen entscheidend. Er ist im Expertenrat von verschiedenen Institutionen, die auch Gelder verteilen, auch nach Israel oder an jüdische Institutionen. Also man muss sagen, diese jüdischen, ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll, Herr Yavor hat den Begriff Scheinwerferjuden geprägt, die haben natürlich in Deutschland Konjunktur.
Nicht nur in Deutschland, sie haben in der ganzen westlichen Welt Konjunktur, sogar in den USA, vor allem an den Universitäten, die ja, wie es immer im antisemitischen Klischee heißt, Hochburgen des Judentums sind. Aber wir erkennen, also BDS ist hochaktiv und hoch erfolgreich, selbst an amerikanischen Universitäten, aber das selbst ist falsch, das sind die Hochburgen, ebenso wie in Großbritannien, auch in Frankreich. Aber du hast von Mendel gesprochen und eben diesen Leuten, das ist ein intellektuelles Fliegengewicht und man nimmt ihn gerne, selbst eine große deutsche überregionale Tageszeitung hofiert ihn. Auch da gibt es verschiedene Strömungen innerhalb der Redaktion. Feuilleton ist anders als der politische oder der Wirtschaftsteil und so weiter und so fort. Das gibt es auch in anderen Redaktionen. Aber natürlich im politischen Spiel instrumentalisiert jeder Akteur jeden, wenn er es kann, er oder sie es kann. Und wer in diese Arena steigt, ob das Herr Mendel oder Herr Schmendel oder wer auch immer ist, weiß das auch und identifiziert sich sicherlich auch mit dieser Rolle. Nur es gibt eine Situation, ich bin Historiker, ich habe ein Buch über jüdische Weltgeschichte geschrieben. Ein Irrtum ist es, von Juden, inzwischen noch Israelis, zu glauben, dass sie durch ihre Flucht aus dem Judentum oder aus Israel das israelische oder das jüdische Dilemma lösen. When the chips are down, wenn es kritisch wird, ist jeder in der jüdischen / israelischen Schublade. Und da darf man sich einfach überhaupt keine Illusionen machen. Und die nächste Frage ist, was ja im Zusammenhang mit dem Prozess innerhalb der israelischen Gesellschaft von großer Bedeutung ist und auch rückwirkend auf Europa, Westeuropa, Osteuropa und die USA. Wenn jemand aus Israel weggeht, stellt sich doch die Frage, geht er vom Regen in die Traufe? Ist denn heute eine Einwanderung nach Deutschland für einen Juden wirklich so eine hervorragende Alternative? Oder nach Frankreich, wo es einen Mord an Juden nach dem anderen gibt? Oder wo auch die Militanten Antisemiten, egal von welcher Richtung der Politik hier, in den USA aktiver denn je sind, Bombenanschläge auf Synagogen ausüben, nicht nur in Pittsburgh, Los Angeles etc. pp. Und Juden auch auf der Straße überfallen werden, in Brooklyn, also in New York City sozusagen, außerhalb Israels, die jüdische Hochburg schlechthin. Also wenn mir jemand erzählt, und es gibt ja gerade in Berlin, und wir sitzen hier in Berlin, ungefähr 20.000 Israelis, die sich hier wohlfühlen, noch wohlfühlen und glauben, in Berlin den palästinensisch-israelischen Frieden schließen zu können, kann ich nur sagen, schöne Illusion. But when the chips are down, wenn in Neukölln Demonstrationen sind, seid ihr da auch bei denen, die Tod den Juden rufen? Oder nur Tod Israel, das heißt also euren Verwandten da den Tod wünschen. nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Also das ist doch ein totaler Widerspruch. Und soll ich also von einem jüdischen Staat, der mir nicht gefällt, in einen erkennbar, selbst wenn er die Juden schützen möchte, was in der Bundesrepublik definitiv der Fall ist, überhaupt gar keine Frage, dass das politische Establishment Juden schützen will, ist gar keine Frage. Nur die andere Frage ist, kann es die Juden schützen? Und da wissen wir, gibt's Defizite. Ich will es mal diplomatisch formulieren. Ja. So, also vom Regen in die Traufe. Wo ist da die Logik?
Ja, also ich bin da völlig bei dir. Wir hatten auch bei der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ein paar Demonstrationen begleitet. Auf der Gegendemonstration zum Beispiel zum Al-Quds-Tag gab es sehr schlimme Flugblätter und vor allen Dingen auch, da kann man sich noch dran erinnern, den Vater mit dem Kind mit einem Gurt auf den Schultern. Und das hat sich inzwischen etwas gebessert. Das Verständnis der Polizei musste auch dafür geweckt werden, dass solche Dinge eigentlich verfassungsfeindlich sind. Also sie fallen nicht mehr unter das Demonstrationsrecht. Aber es hat wirklich lange gedauert und ich weiß noch nicht, ob der Al-Quds-Tag inzwischen verboten ist. Es ist scheinbar auf dem Weg. Aber die Gerichte tun sich schwer.
Aber ja, natürlich, und das ist ja wiederum ein Phänomen der Gesellschaft, denn die Richter kommen ja nicht, fallen ja nicht vom Himmel, sondern die haben ihre Ausbildung an deutschen Universitäten genossen. Ja. Und wie es an deutschen Universitäten in Bezug auf das Nahostproblem aussieht, wissen wir. Und also ich habe das noch in der Frühphase mit dem Entstehen der Neuen Linken erlebt. Die Hochburg der Rechten war damals die deutsche Justiz, und zwar der braunen Rechten. So, und allmählich sind dann diese 68er, die schon bald in Pension sind, aber die haben natürlich auch die nachfolgenden Juristen ihrerseits geprägt, und es gehört zum ideologischen Mainstream heute eben gerade die Kulturen der Dritten Welt. Und dazu werden vor allem die Palästinenser gezählt und der Nahe Osten insgesamt, minus Israel, weil ja Israel sozusagen der westliche, die westliche Speerspitze im postkolonialen Nahen Osten ist. Also die Juristen entscheiden oft eben nicht rein nach dem Gesetz. Das ist auch eine schöne Fiktion. Jemand, der das Rechtswesen kennt, wird immer sagen, es ist hochpolitisiert. Und wenn wir uns Urteile anschauen, auch vom höchsten Gericht, nimm doch nur das Kopftuchurteil, da hat das Bundesverfassungsgericht, also nicht irgendwo in Krähwinkel, einmal gesagt, nein, Kopftuch in öffentlichen Einrichtungen, Schulen nicht. Und ein paar Jahre später, ja, ist möglich. Also das heißt, ist es möglich oder ist es nicht möglich? Wenn das Gesetz eindeutig ist, dann ist eigentlich auch zu erwarten, dass es eine eindeutige Entscheidung gibt. Das heißt, wenn es heute A und morgen B ist, dass die Politik da auch eine Rolle spielt. Also man kann ja niemand mir einreden, dass das nicht der Fall wäre. Und wir sehen ja und kennen auch viele Urteile, wo überführte Attentäter gegen Juden erstaunlich milde Urteile bekommen haben. Das ist nicht Politik? Naja, also.
Na, vor allen Dingen ist es nicht sehr hilfreich.
Nicht nur nicht hilfreich, sondern es ist auch in Bezug auf das Selbstverständnis der Bundesrepublik, der frühen Bundesrepublik, Stichwort wehrhafte Demokratie, nicht akzeptabel. Und die Ironie der Geschichte ist ja, dass die wehrhafte Demokratie, die wirklich am Anfang eine war, nicht zuletzt und vor allem von vielen alten Nazis mit aufgebaut wurde. Das ist ja die Tragik. Nicht Adenauer, aber um ihn herum und aber auch in der SPD, überall. Die waren da. Wer überlebte, der Großteil hat irgendwie mitgemacht. Nicht unbedingt direkte Verbrechen oder Morde begangen, aber weggeschaut, als Rädchen funktioniert und so weiter. Das klappte alles wunderbar. Und die Bundesrepublik ist wirklich ein Wunder. Das heißt, die Demokratie der Bundesrepublik ist ein Wunder, weil sie nicht zuletzt aufgebaut worden ist von ehemaligen Nazis. Das klassische Beispiel dafür, sozusagen die Personifizierung, ist Theodor Mauns. Theodor Mauns, der ein ganz wichtiger Berater des Chiemseer Verfassungskonventes war, später bayerischer Schulminister, dann der klassische Kommentator des Grundgesetzes, war im Dritten Reich ein entsetzlicher Jurist, ein durch und durch brauner Jurist, und zwar ein prominent brauner Jurist. So. Und der hat ein mustergültiges Grundgesetz mit aufgebaut. Der hat es mustergültig interpretiert. Der hat ein mustergültiges bayerisches Schulsystem aufgebaut, das in Deutschland immer noch seinesgleichen sucht. So. Holla, und da gucken wir uns. Sehr unangenehm.
Also was in Berlin ja ein markantes Beispiel dafür war, wie Gerichte entscheiden. Es gab doch diesen Gürtelschläger, der einen jungen Mann, der eine Kippa trug, geschlagen hat mit dem Gürtel. Und dann wurde er festgenommen, in Untersuchungshaft genommen und blieb, glaube ich, 2 Monate im Gefängnis und bekam als Strafe 1 Monat Gefängnis. Ja. Das heißt, der bekam eine Entschädigung am Ende dafür, dass er dieses sozusagen Attentat vollbracht hat.
Na gut, wir kennen ja also jenseits der Politik und der reinen Juristerei aus der Literatur wunderbar, also schreckliche Beispiele. Es gibt diesen großartigen Roman von Friedrich Dürrenmatt etwa, Justiz, also kurzum, Recht und Gerechtigkeit sind nicht unbedingt immer im Rechtswesen zu finden. Wie gesagt, das hängt von der personellen Zusammensetzung ab, und die personelle Zusammensetzung ist eben ideologisch bestimmt, und auch Juristen sind Menschen wie du und ich, und die atmen sozusagen den Zeitgeist mit ein, und das Gesetz lässt sich, siehe Kopftuch Verfassungsgericht, ganz offensichtlich heute Hü und morgen Hottig interpretieren.
Also ich würde sagen, dass die zunehmende Gewalt aus besonders diesem islamischen geprägten Lager, also ich würde gar nicht sagen, das sind alles Menschen, die wirklich gläubig sind, sondern die sind einfach kulturell so geprägt, und vor allen Dingen eben die Männer sind sehr in diesem Machismo, nenne ich das jetzt mal, gefangen, dass da zunehmende Ratlosigkeit besteht. Also Dänemark hat jetzt einfach gesagt, sie nehmen keine Asylanten mehr auf, weil sie mit ihren bereits im Land existierenden Muslimen nicht mehr fertig werden. Und das, denke ich mal, wird jetzt eine Tendenz sein. Das Problem ist, wie du gerade eben schon ausgeführt hast, auch die Rechtsprechung, die eben nicht wirklich durchgreift und die Polizei auch dann hinter sich lässt. Also wenn ich als Polizist meinen Hals riskiere, um Leute festzunehmen, die gefährlich sind, und die kommen 3 Tage später wieder raus, dann frage ich mich doch, warum tue ich das? Und das ist letzten Endes auch ein Mittel, um in einer politischen Partei damit zu punkten, gegen solche Dinge
aufzustehen. Aber natürlich, und das erklärt auch, warum es in der Wähler- und auch Mitgliedschaft der AfD eine ganze Menge Leute gibt. Nicht das strukturelle Problem der Polizei, dass sie ein Rassismusproblem hätte, aber aus Frustration, und das lässt sich also leicht nachweisen, viele, die in verantwortlichen Positionen vom Polizisten auf der Straße bis hin zu den Sicherheitsbehörden gute Arbeit geleistet haben. Das heißt, den Straftäter als Täter, nicht weil er schwarz, weiß, muslimisch, nicht muslimisch, sondern wegen der Straftat den Justizbehörden übergeben hat und die ihn oder sie dann freigelassen haben. Und dann sagt er, die einzige Partei, die zumindest, und so weiter. Ja, das heißt, das Problem besteht darin, dass die wehrhafte Demokratie nicht mehr wirklich wehrhaft ist, oder wer die Wehrhaftigkeit propagiert, gilt dann als Nazi, und dann sagen die Leute, also dann, wenn ich schon Nazi bin, dann gehe ich zum Richtigen, dann gehe ich zum Original. Und auf diese Weise macht man in allerbester Absicht eben die Demokratiefeinde, zu denen ich die AfD zähle, salonfähig und immer stärker. Und wenn wir uns die Zahlen ansehen, wir sind krachend gescheitert in der Auseinandersetzung mit der neuen Rechten, in der AfD zum Beispiel. Die Werte steigen immer mehr, und zwar nicht nur in Umfragen, sondern auch bei Wahlen. Das heißt, der Output des, sagen wir mal, amtlichen Ansatzes der Bekämpfung von Feinden des westlichen Wertesystems lässt sich ja leicht nachprüfen an den Zahlen. Und wer das bestreitet, sieht nicht die Realität. Und wir können einen Fehler einmal machen, zweimal, aber nicht die ganze Zeit.
Ich würde gern noch ganz kurz, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, leider, auf den Nahostkonflikt eingehen. Du hast da sehr, sehr interessante Thesen. Und eine davon lautet, die ist lange nicht mehr gehört worden. Früher wurde sie öfter mal angesprochen. Wenn es jemals zu tatsächlich einer Staatsgründung Palästinas käme, wäre aus deiner Sicht Jordanien mit 75% ungefähr Bevölkerungsanteil Palästinenser eigentlich der Partner, der das mit umsetzen müsste oder mit diesem Staat eben verschmelzen sollte. Wie kommt es, dass diese These so gar nicht mehr aktuell diskutiert wird? Ich habe die lange nicht gehört.
Ja, gut, das ist klar, weil der Mainstream sich eingeschossen hat auf die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, die keine Lösung ist. Also zunächst einmal rein historisch ist eben Palästina gewesen das heutige Israel plus Gazastreifen plus Westjordanland plus Königreich Jordanien. Aus verschiedenen Gründen wurde es dann, ich fasse es zusammen, eben geteilt, und Bevölkerung Jordaniens ist, das Königreich Jordanien ist, wie du völlig richtig sagst, zu 75% palästinensisch, und das übrigens mir sehr sympathische Königshaus ist ein Import aus Saudi-Arabien. Das heißt, es ist praktisch eine Fremdherrschaft, die sich sozusagen akkulturiert hat und wird auch von diesen 75% der jordanischen Bevölkerung, also Palästinensern, letztlich als Fremdherrschaft empfunden. Das kann man an zig Indikatoren in der jordanischen Innenpolitik feststellen. Und im Grunde genommen ist es immer so, da bin ich sozusagen in der Methodik marxistisch, kein Überbau kann sich auf Dauer halten, wenn Basis und Überbau nicht übereinstimmen. Man kann es viel einfacher formulieren, der Topfdeckel, der zu klein ist oder zu groß ist, passt nicht auf den Topf, wenn er zu groß oder zu klein ist. Und das genau ist eben in Bezug auf die Staatlichkeit von Jordanien der Fall. Ich habe nichts gegen Jordanien, aber ich realisiere die Fakten. Also ich realisiere die Realität, um es scheinbar widersprüchlich zu formulieren. Im Westjordanland haben wir eben auch natürlich eine palästinensische Bevölkerungsmehrheit, 700.000 jüdische Siedler. So, und jetzt, warum nicht? Weil natürlich die Staatlichkeit Jordaniens Teil des Völkerrechts ist, und zum Völkerrecht gehört die Unantastbarkeit der Grenzen und der Souveränität des Staaten. Also insofern muss das sozusagen vom Völkerrecht aufrechterhalten werden, also auch von der internationalen Politik. Aber wenn wir Demografie, Geschichte und Völkerrechte betrachten, bezogen auf Jordanien und Palästina insgesamt, dann gibt es hier einen Clash der Prioritäten. Also dieser Clash wird irgendwann einmal auch explodieren. Nur eine Frage der Zeit. Ist ja schon mehrfach explodiert. In den 50er Jahren, 1958, dann 1970, der Schwarze September. Was ist das historisch? Das ist nichts. Und jetzt gibt es eine ganz interessante neue Entwicklung, die von den wenigsten meines Erachtens richtig erkannt worden ist oder kommentiert wurde. Saudi-Arabien, also der Kronprinz, der starke Mann Saudi-Arabiens, ist sicherlich kein Humanist, aber er ist der starke Mann von Saudi-Arabien. Die haben also jetzt einen Botschafter nach Palästina geschickt. Und wo ist der ansässig? In Amman, Jordanien. Und dieser saudische Botschafter ist zugleich Generalkonsul in und für Palästina mit Amtssitz in Ostjerusalem. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn ich das übersetze in die Klarsprache, dann ist hier der Ansatz, Westjordanland ist Teil von Jordanien. Und Jordanien ist Palästina, Westjordanland ist natürlich auch Palästina, genau darauf wird es hinauslaufen. Das ist nicht von heute auf morgen. Und dann gibt es eben die 700.000 jüdischen Siedler. Die einen sagen, die gehören dahin, die anderen sagen, sie gehören da nicht hin. Ich finde auch, das ist nicht besonders klug gewesen, aber sie sind da und man kriegt sie nicht weg. Das heißt, man muss irgendeinen Status finden und es wird darauf hinauslaufen, dass der Kern von Palästina als Staat Jordanien sein wird, like it or not. Und dazu wird in irgendeiner politisch-rechtlichen Form auch das Westjordanland gehören. Und diese beiden Teile zusammen werden Palästina heißen. Neben Israel, die jüdischen Siedler, die man nicht wegbekommt, die werden im Westjordanland bleiben müssen oder können. Und da Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisiert, wird es einen Teufel tun, die 700.000 jüdischen Siedler zu verjagen. Und wenn die jüdischen Siedler nicht ganz Meschugge werden, wie sie zum Teil leider inzwischen sind und aggressiv und militant gegenüber der palästinensischen Bevölkerung, was völlig inakzeptabel ist, dann können die gute Nachbarn sein. Wir beide leben also in Berlin und du hast, soweit ich weiß, so wenig wie ich, irgendeinen anderen Bürger hier angegriffen. Du wirst es auch nicht tun, ich auch nicht. Und das werden dann hoffentlich auch die jüdischen Siedler im Westjordanland nicht mehr tun. Und zwar wird dann also auch die, welche Polizei auch immer, ob die palästinensische oder israelische, da einschreiten und das verhindern. Kurzum, das wird darauf hinauslaufen, ob es einem gefällt oder nicht. Man muss die Realitäten als Realität analytisch feststellen. Es ist wie in der Medizin. Wenn du eine falsche Diagnose erstellst, kannst du keine erfolgreiche Therapie einleiten. As simple as that.
Das Schlimme ist einfach, man hört von dieser These so wenig. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte dazu, es ist ja irgendwo eine sehr absurde Forderung, dass jetzt jedes arabische Land judenfrei sein muss. Also ich würde diese Frage der Siedler in diesem Zusammenhang einfach mal so beantworten, jeder bleibt da, wo er ist und ist friedlich. Also wenn das so funktionieren kann. Ja, so, du hast natürlich nicht Unrecht, es wird eine Frage der Sicherheit sein für die jüdische Bevölkerung, aber schlimm genug, dass man das überhaupt erstmal so sehen muss, solchen Zäunen leben.
Ja, genau, aber im Nahostkonflikt wird immer wieder eine Frage überhaupt nicht mehr gestellt. Warum ist Israel entstanden? Warum ist der Zionismus entstanden? Der Zionismus und damit Israel ist die Antwort auf einen jahrtausendealten Antisemitismus, einen auch mörderischen Antisemitismus, nicht nur den guten alten Risches, also diskriminierend, sondern liquidierend. So, und wo sollen denn die Juden dann hingehen als heute nicht mehr Quantité negligeable, bald sind es 10 Millionen, wo sollen die denn hingehen? Sollen die zurück nach Europa, was immer mehr antisemitisch wird, oder sollen sie auch in ein zunehmend antisemitisches Amerika gehen? Ist doch absurd. Also wenn wir den Nahostkonflikt in dem Sinne lösen wollen, dass Israel nicht mehr als jüdischer Staat besteht, wo sollen denn dann die Juden hingehen?
Ein letzter Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Die eine Quelle des Hasses und der Gewalt sind ja die Flüchtlingslager. Ich war mit einer Gruppe der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Flüchtlingslagern, aber nicht direkt drin, sondern zum Beispiel, wir sind nach Bethlehem gefahren, haben dort die christlichen Stätten uns angeschaut und während wir durch Bethlehem fuhren, sagte unser Tourguide, so und hier rechter Hand haben wir ein Flüchtlingslager. Alle guckten und erwarteten Zelte und Kamele. Das ist eine Straße, über der ein Schild hängt, UNRWA, das ist ja der Name der palästinensischen Flüchtlingsorganisation. Da quetschten sich natürlich viele Häuser, viele Menschen. Und nur diese Straße war ein Flüchtlingslager. Dann ist das Gleiche passiert in Jordanien. Wir sind auch durch Jordanien gefahren und dann wurde uns gesagt, da hinten, das ist das Flüchtlingslager. Unser Tourguide, der Jordanier war, sagte, er hätte den Pass von Jordanien, aber er sei Flüchtling. Und warum ist er noch immer als Flüchtling registriert? Weil seine Kinder damit auf die UNRWA-Schule kostenlos gehen können. Also dieses Phänomen, Flüchtlinge, Kosten, die sie verursachen weltweit, die kriegen die palästinensischen Flüchtlinge pro Kopf ein Vielfaches dessen, was der UNHCR für die Flüchtlinge, die tatsächlich gerade auf der Flucht sind, weltweit bekommt, ein Vielfaches. Und das Ganze wird im Grunde genommen überhaupt aus meiner Sicht, ich kriege das nicht mit, kaum noch thematisiert. Das heißt, wir haben in den palästinensischen Gebieten, ja, auch im Westjordanland, Flüchtlingslager für Palästinenser. Das ist so unglaublich, dass ich nicht verstehe, dass sich kein Mensch darüber inzwischen mehr aufregt und dass mal jedes Mal in den Vereinten Nationen einen Antrag gibt, dies aufzulösen.
Gut, das ist politisch bedingt natürlich, ja. Ein Zugang, aber man muss fairerweise sagen, dass es tatsächlich Flüchtlingslager gibt, die alles andere als so schön sind, wie du es schilderst. Aber auch da muss man eben fragen, warum ist das so? Also im Westjordanland wäre es längst möglich gewesen, mit den enormen Mitteln, die gerade am Anfang die palästinensische Behörde bekommen hat und über die UNO und verschiedene andere Möglichkeiten, das zu, sagen wir mal, sanieren und für den Anführungszeichen Übergang bis zu einer politischen Lösung, wie immer sie auch wäre oder sein könnte, anständige Lebensbedingungen zu schaffen, wäre möglich gewesen. Ein Beispiel, wo es Israel selber versucht hat, war, als Israel noch präsent war mit seinem Militär im Gazastreifen, Anfang der 70er Jahre, war Arik Sharon damals noch, also der allerschlimmste aller Falken angeblich, Kommandeur des Abschnitts Süd der israelischen Armee, zu dem der Gazastreifen gehörte, und er wollte den Gazastreifen sanieren im Sinne von humanitäre Lebensbedingungen schaffen, und da gab es einen großen Aufschrei international, nicht nur in der UNO, sondern auch außerhalb, dass die Flüchtlinge da schlecht betreut werden und dass sie, also die Lebensbedingungen im Gazastreifen sollten Anfang der 70er Jahre von israelischer Seite her einfach verbessert werden, ohne die politischen Hintergedanken. Und es gab einen großen Aufschrei in der UNO und auch außerhalb der UNO, dass das praktisch auf Annexion hinauslaufe und so weiter und so fort. Und die Situation der Lebensbedingungen ist schlecht geblieben. Also das sind alles auch politische Instrumentalisierungen, kann man zeigen, Flüchtlingselend und so weiter, echtes Elend, das ist Politik. Und es ist klar, dass diese Politik aufgrund des Mitläufereffektes sehr populär ist. Und wir sprachen über die heftige Israel-Kritik, nicht zuletzt in Westeuropa, schon seit den späten 60er Jahren. Und in Deutschland vor allem seit den frühen 80er Jahren. Also längst unabhängig von Siedlungspolitik und von Netanjahu und wie die israelischen Politiker alle heißen.
Also keiner geht wirklich auf das Ursachen, auf die Ursache dieser ganzen Probleme ein. Die Flüchtlingslager aufzulösen ist ja auch eine Forderung aus dem linken israelischen Lager. Ja, also Enad Wilf hat darüber ein Buch geschrieben, aber es scheint sich im Augenblick noch gar nichts zu tun. Ich denke, so die Zusammensetzung der Vereinten Nationen ist so wenig hilfreich für diesen Konflikt, dass wir da an der Stelle wahrscheinlich noch in 10 Jahren.
Nein, und die deutsche Politik stimmt dann immer oder fast immer mit der UNO-Mehrheit.
Ja, das ist ganz unangenehm.
Und Herr Heuskin war der langjährige außenpolitische Berater der Kanzlerin Merkel. Dann war er UNO-Botschafter der Bundesrepublik und ist heute Chef der Sicherheitskonferenz. Ein einflussreicher Mann in der deutschen Außenpolitik. Aber in der Personifizierung Heuskin haben wir praktisch den Mainstream der deutschen und westeuropäischen Politik.
Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch. Ich werde darauf drängen, dass wir es fortsetzen, lieber Michael. Und das Schöne ist, wir haben uns hier in einem interessanten Ort getroffen. Ja. Das ist das jüdische Theaterschiff Goldberg. Und wir haben mit unserer Anwesenheit hoffentlich auch dem Schiff ein bisschen zu mehr Ansehen verholfen. Das ist ja ein Jahr alt. Und versucht jetzt, jüdische Kultur der Vergangenheit und der Zukunft und der Gegenwart der breiten Bevölkerung zu vermitteln. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide uns hier treffen konnten und ja. bis bald, hoffentlich.
Gerne.
Danke.
Nochmal zu dem Theaterschiff. Das Theaterschiff, jüdische Theaterschiff, knüpft an eine fantastische Tradition westlichen Denkens und Handelns an. Die griechischen Philosophen gingen nämlich auf den Marktplatz, auf die Agora, wohl wissend, dass der Marktplatz nicht zu den Philosophen kommt. Und weil und indem das jüdische Theaterschiff von einem Ort zum anderen als Schiff hinkommt, ist das Anknüpfen an eine großartige Tradition westlichen Denkens und Handelns.
Ich muss mich noch an einer Stelle korrigieren, das heißt Kulturschiff.
Kulturschiff.
Also das war mein Fehler. Es ist, wenn man es googelt, unter jüdisches Kulturschiff Goldberg zu finden.
Gut.
Okay, danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.